Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wäre es mit dem Zwischenhalt und heute mit der Glocke von der Heimat Pontresina im Kanton Graubünden, die reformierte Kirche. Das dann am Schluss von Zwischenhalt. Jetzt geht es in dieser Sendung heute Zwischenhalt von wegend um Islamwissenschaften oder um den Islam. Früher war es ja ein exotisches Fach, Islamwissenschaften. Aber heute, mit den rasanten Veränderungen in der islamischen Welt, aber auch mit der Angst, die viele gegenüber dem Islam haben, sind die Islamwissenschaftler immer mehr gefragt. Mehr zum Boomfach Islamwissenschaft später in dieser Sendung. Aber auch im ersten Beitrag steht der Islam im Zentrum. 3 Tage lang haben Forscherinnen und Forscher an der Universität Bern über Islam und Recht diskutiert. Neue Forschungen über Konvertiten vorgestellt. Also über Menschen, die vom Christentum zum Islam wechseln und die Islamfeindlichkeit unter die Lupe genommen. Über die Islamfeindlichkeit hat den Ölschi mit dem Samuel Belul Gretz. Er ist Dozent am religionswissenschaftlichen Seminar von der Universität Luzern.
Samuel Belul, in der Schweiz ist Wahlkampf und auf Plakaten ist der Islam ein Thema. Es wird von schleichender Islamisierung gewarnt. Auch im Nationalrat wurde über das Burka-Verbot debattiert. Islam ist eigentlich ein ständiges politisches Thema in den letzten Jahren, auch in der Schweiz. Sie sagen nun aber, dass der Islam in Zukunft als politisches Thema eher verschwindet.
Ich habe diese Hypothese vorsichtig aufgestellt mit Blick auf die Wahlbotschaften im Zusammenhang mit den aktuellen Wahlen. Also wenn ich die aktuellen Programme, die wir auf den Posters lesen können, mit den letzten Nationalratswahlen vergleiche in 2007, dann entsteht tatsächlich der Eindruck, dass das Thema Islam, Islamisierung, wie es damals hieß, Schweizer Werte statt Islamisierung, dass eben solche Fragen und Themen irgendwie verschwunden sind. Ich frage mich auch gleichzeitig, ob man das nur diesmal nicht getan hat, irgendwie vertagt hat. Weil Islam ist doch in der Zeit nach dem 11. September zu einem dankbaren Thema für Politik geworden, das immer wieder reaktiviert werden kann, je nach Situation.
Sie haben den 11. September angesprochen. Ist das jetzt eigentlich einfach so die Initialzündung, die die Islamfeindlichkeit hervorgebracht hat?
Gut, der 11. September war ein Ereignis, das man sich in dieser Form so nicht vorstellen konnte. Und natürlich hat das auch mit dazu beigetragen, dass Menschen hierzulande Ängste haben oder Misstrauen. Und dieses Misstrauen ist dann auch durch einen anderen Aspekt auch mitbegründet worden, nämlich das Täterprofil bei den Anschlägen von 11. September. Die Täter waren nicht so diese idealtypischen Fundamentalisten, die wir sonst aus dem Fernsehen kannten, mit Vollbart, mit Turban, Analphabeten. Im Gegenteil, es waren gut ausgebildete junge Menschen, denen man es nicht ansehen konnte, dass sie Muslime sind, nicht einmal das, geschweige denn, dass sie Extremisten sind, dass sie bereit sind zu töten, und zwar viele Menschen zu töten. Und da ist dann Täterprofil entstanden in der Zeit nach dem 11. September, das man Schläfer nennt. Schläfer ist jemand, der harmlos wirkt, der aber wirklich hochgradig unberechenbar ist, weil er jederzeit zuschlagen kann und wir wissen nicht, wann er zuschlägt.
Heißt das, dass dann auch das Misstrauen eigentlich gegen die Nachbarn, die man eigentlich bis vorhin gar nicht als Muslime wahrgenommen hat, sondern eher als vielleicht zugezogene Türken oder aus ex-jugoslawischen Ländern und nie irgendwie mit Muslimen in Verbindung gebracht hat, dass man plötzlich dann auch so einen Verdacht hatte?
Das Erste, was passiert war, dass man dann angefangen hat, eben diese, wie man sie bis dahin nannte, Jugoslawen, Türken oder generell Gastarbeiter oder Ausländer, dass man angefangen hat, sie entlang religiöser Kriterien wahrzunehmen. Sie sind auf einmal in unserer Wahrnehmung Muslime geworden. Und ich kann mir schon vorstellen, dass viele Schweizer und Schweizerinnen, also nicht muslimischen Glaubens, dass sie doch zum Teil auch Verdachtmomente hatten gegenüber ihren eventuell muslimischen Nachbarn oder Nachbarn, die sie als Muslime wahrgenommen haben. Aber ich habe mit vielen Muslimen gesprochen, die haben erstaunlicherweise berichtet, dass sie eigentlich nie Probleme mit den Nachbarn hatten.
Sie haben jetzt gesagt, Samuel Belul, dass es gar nicht die Nachbarn waren, die man eben kannte, wo das Misstrauen wuchs, sondern eher eigentlich ein abstraktes Feindbild entstanden ist. Man muss ja schon sagen, dass eine islamfeindliche Stimmung spürbar ist, auch bei uns in der Schweiz. Müssten sich dann die Muslime jetzt anders verhalten, dass dieses Misstrauen oder auch diese Feindlichkeit ihrer Religion gegenüber abnehmen würde?
Es ist wichtig, hier zur Kenntnis zu nehmen, dass die meisten Menschen, die wir als Muslime wahrnehmen, sich gar nicht angesprochen fühlen. Jeder fragt sich für sich alleine, was habe ich damit zu tun, wenn jemand irgendwo in der arabisch-islamischen Welt etwas sagt oder er eine schlimme Tat begeht. Das kommt mir so vor, als würde man mich als Katholiken fragen, ich soll mich distanzieren von den Anschlägen der irisch-republikanischen Armee oder ich soll mich jetzt von irgendwelchen Äußerungen des Papstes distanzieren. Also das kommt mir so vor, als müsste ich mich jetzt als Katholik bei den Protestanten in einem mehrheitlich protestantischen Land dafür entschuldigen oder davon distanzieren. Also die meisten fragen sich, ich habe definitiv damit nichts zu tun. Aber die Vereine, die muslimischen Vereine, fühlen sich schon unter Druck. Sie sind doch unter Druck und versuchen nach außen hin zu demonstrieren, dass sie gerne hier wohnen und dass sie dieses Land als ihre Heimat akzeptieren.
Sagt Samuel Bellul, Dozent am Religionswissenschaftlichen Seminar von der Universität Luzern, in einem Gespräch mit der Katrin Uelci, da in der Sendung «Zwischenhalt auf der Seis». Das ist Ihr Seis mit dem Zwischenhalt heute, mit dem Schwerpunkt Islam. Der Islam in der heutigen Zeit ist ja ein Reizwort. Wer mehr will darüber wissen, über Islam, der geht zu einem Islam-Experten. Meistens sind das Islamwissenschaftler. Aber für was sind die überhaupt Experten? Was machen die? Antonia Moser hat ins ehemalige Orchideenfach reingeschnuppert.
Das orientalische Seminar zu Basel ist nicht schlecht besucht. Am 10 Uhr am Morgen sind ein paar Studenten und Studentinnen von der Islamwissenschaft da. Seit den Anschlägen vom 11. September vor 10 Jahren studieren nämlich immer mehr Islamwissenschaft. Vorher sind der Islam und die Muslime kein grosses Thema in den Medien und in der Öffentlichkeit. Nach den Anschlägen in den USA, die von muslimischen Extremisten gemacht worden sind, hat sich das aber schlagartig geändert. Alle haben plötzlich wissen, was es mit dieser Religion auf sich hat. Und plötzlich ist jeder ein Islamexperte. Der Maurus Renkowski ist Professor am Orientalischen Seminar der Universität Basel. Und er bestätigt die Zunahme an Studenten und Studentinnen.
Der größte Sprung war natürlich nach dem 11. September. Aber auch hier würde ich sagen, das Interesse eigentlich der Studierenden ist nicht primär die Religion. Also, dass man eigentlich, wie gesagt, mit einem religionswissenschaftlichen Verständnis an den Islam herantreten würde. Oder auch nicht, dass man jetzt gewissermaßen den Kern des Islams verstehen will als Religion, sondern das Interesse der Studierenden, so scheint es mir, und das hat sich, glaube ich, die ganzen 2000er Jahre auch so gezeigt, ist ein allgemeines Interesse an einer Region, die offensichtlich eine große politische Bedeutung hat, die in einer engen Wechselwirkung steht mit der westlichen Welt. Und die auch natürlich in demografischer, in migrationspolitischer Hinsicht eng verwoben ist mit Europa. Also ich würde sagen, die Religion spielt natürlich eine gewisse Rolle, aber das Interesse der Studierenden ist doch sehr viel breiter und nicht religiös primär bezogen.
Ich habe ein paar Studenten und Studentinnen gefragt, wieso denn sie Islamwissenschaft studieren.
Ich studiere Islamwissenschaft, weil man da zwei Sprachen lernen muss und ich sehr sprachinteressiert bin und weil das Thema Islam in der jetzigen Gesellschaft, in den Medien immer präsent ist.
Ich habe Islamwissenschaft angefangen zu studieren wegen der Sprache, wegen dem Arabisch. Ansonsten, ich habe nichts anderes gedacht. Ich bin Muslimin und ich wollte den Koran lesen können und dann habe ich gedacht, ja, hier die Sprache vielleicht besser lernen, die Schrift, deswegen.
Erstens, weil es mich interessiert und weil mich die Länder des Nahen Ostens interessieren und weil ich auch sehr interessiert in Sprachen bin, also wie zum Beispiel Arabisch oder Persisch.
Da ich selber ursprünglich von demselben Kulturkreis komme, also ich stamme aus der Türkei und ich hatte schon immer irgendwie das Gefühl, dass Arabisch und die arabische Welt mich damit verbindet und deshalb habe ich seit der Kindheit, kann ich schon ein bisschen Arabisch und ich wollte es dann intensiver lernen.
Und wirklich? Arabisch interessiert sie oder die Region vom Nahen Osten. Die Religion interessiert niemand am meisten. Das scheint schon ein bisschen paradox, weil die Islamwissenschaft hat die Religion ja schon im Namen. Aber das täuscht ein bisschen, sagt Maurus Renkowski.
Die Islamwissenschaft war ein, würde man sagen, eher vielleicht ein philologisch orientiertes Fach. Das heißt, man beschäftigt sich zwar sehr, sehr ausführlich mit der islamischen Tradition, auch mit den islamischen Traditionsquellen, aber nicht im eigentlichen Sinne als religionswissenschaftliche Annäherung. Die Religion ist eigentlich sehr stark zurückgekommen durch den öffentlichen Diskurs, also durch die Frage, inwieweit eben ist das Handeln von Muslimen heute, ihr politisches Handeln eben von Fragen der Religion bestimmt. Und das heißt, hier ist sozusagen die Religion spielt eine größere Rolle, aber nach wie vor würde ich sagen, dass nur ein sehr, sehr kleiner Teil der Islamwissenschaftler auch heute Religionswissenschaftler sind. Sie sind Kulturwissenschaftler, sie sind Historiker, sie sind vielleicht auch manchmal Literaturwissenschaftler, sie sind politologisch orientiert und so gibt es eben auch einen kleineren Teil von eindeutig mit religionswissenschaftlichen Methoden arbeitenden Islamwissenschaftlern oder Islamwissenschaftlerinnen, aber sie sind sicherlich auf keinen Fall die Mehrheit.
Die meisten Studenten und Studentinnen beschäftigen sich mit vielen anderen Themen. Weil anders als bei Fächern wie Jus oder Medizin gibt es bei der Islamwissenschaft keinen fixen Stundenplan und es gibt ganz verschiedene Forschungsfelder, wo alle wieder eine andere Methode haben. Auch die Studenten und Studentinnen, die ich getroffen habe, interessieren sich für ganz verschiedene Sachen.
Also mich interessiert vor allem die Geschichte zurück, wie sich das alles entwickelt hat, zum Beispiel das Osmanische Reich, hatten wir einmal eine Vorlesung.
Also mich interessieren hauptsächlich die Sprachen, also vor allem das Arabische oder Persische, aber auch Veranstaltungen, die speziell im Nahen Osten, also nicht nur Türkei speziell oder jetzt Marokko speziell. Mich interessiert es einfach weltübergreifend, also allgemein alle Länder im Orient. Und ja, darauf achte ich halt, dass es sich wirklich weltweit um die Themen handelt und nicht speziell über ein Thema.
Es gibt solche Veranstaltungen, die man nehmen muss, wie zum Beispiel die Sprachen, und die interessieren mich auch. Dann ansonsten möchte ich vor allem Geschichte und Politik nehmen, aber ich nehme auch Sachen wie Filmwissenschaften aus Nordafrika.
Von Sprachen über Politik bis zu Filmwissenschaften. Die Islamwissenschaft ist eigentlich ein Schirm, wo ganz verschiedene Forschungsfelder unter sich zusammenfasst. Nur um die Religion geht es wenig. Darum sind die Islamwissenschaftler überhaupt kein Allrounder, der einfach alles, was mit dem Islam zusammenhängt, erklären können. Aber trotzdem fragt man die Islamwissenschaftler alles Mögliche. Die Fragen können sie gar nicht immer beantworten, weil sie sich in diesem Fachgebiet vielleicht nicht auskennen. Oder die Antwort ist nicht so einfach. Wenn zum Beispiel jemand fragt, wie ist das eigentlich mit der Zwangsheirat? Ist das islamisch? Ein paar Muslime sagen schon. Im Koran steht aber nichts davon. Der Maurus Reinkowski sagte:
In diesem Fall wird eben die Zwangsheirat natürlich von den muslimischen Akteuren als eine islamische Norm dargestellt. Meine Antwort oder die Antwort, also jetzt nicht die Antwort der Islamwissenschaftler, da gäbe es auch unterschiedliche Antworten, ich spreche jetzt vielleicht nur mal für meine Deutung, wäre, dass man sagt, hier findet eben eine sozusagen nachträgliche Legitimierung statt oder eine nachträgliche sozusagen Normativisierung, die scheinbar unanfechtbar ist.
Eindeutige Antworten sind also schwierig. Die meisten, die etwas fragen, haben aber lieber einfache Antworten. Vielleicht hört man in den Medien darum weniger Islamwissenschaftler, sondern sogenannte Islamexperten ohne richtige Ausbildung. Trotzdem, eine Studentin von Basel sagt es da. Sie hofft schon, den Islam besser zu verstehen, und das möchte sie auch anderen vermitteln.
Ich finde, der Dialog zwischen Orient und Okzident ist vor allem heutzutage sehr wichtig, weil es in den Medien sehr schlecht dargestellt wird. Und ich wollte auch damit was tun, dass man einfach den Leuten Dialog vermittelt. Ich hoffe einfach, dass ich durch das Know-how, was ich jetzt hier im Studium gewinne, dass sich die Kluft einfach aufhebt und dass die Leute einfach die Mentalität besser verstehen.
Auffällig ist auch, dass immer mehr Muslime Islamwissenschaft studieren. Die meisten interessieren sich einfach für ihre Wurzeln und wollen Arabisch lernen. Aber auch ein paar Mitglieder vom Islamischen Zentralrat studieren Islamwissenschaft. Die fallen auf mit ihren langen Bärten und Gewändern. Es sind aber wenig. Und die wollen eigentlich lieber islamische Theologie studieren, glaubt Maurus Reinkowski. Er meint darum, dass sich die Islamwissenschaft in Zukunft noch mehr wird aufteilen.
Wir wissen nicht, wie das Verhältnis von islamischer Theologie zu Islamwissenschaft sein wird, aber was man auf jeden Fall sehen kann, und das ist eigentlich ein sehr interessantes Phänomen, ich kann es in Deutschland eigentlich so beobachten, und mein Eindruck ist eigentlich, dass die islamische Theologie einen sehr, sehr großen Reflexionsprozess oder einen Reflexionsdruck in der Islamwissenschaft ausgelöst hat. Das heißt, die Islamwissenschaft muss eigentlich sich überlegen, wie wird sie sich definieren in Abgrenzung oder auch im Zusammenspiel mit der islamischen Theologie? Und das ist eigentlich ein Prozess, der sehr dynamisch ist und den ich eigentlich nicht so richtig voraussehen kann. Es wird sicherlich den Begründungsdruck auf die Islamwissenschaft noch einmal erhöhen.
In der Schweiz gibt es noch keine konkreten Pläne, dass man gleich islamische Theologie studieren könnte. Muslime und auch christliche Theologen wünschen sich das aber. Sie hoffen, dass islamische Theologen ihre Religion so an den Universitäten kritisch in einer europäischen Tradition untersuchen. Vielleicht gäbe es so frische Erkenntnisse über einen Islam oder sogar einen Euro-Islam, und es käme frischer Wind in Dialog zwischen Christentum und Islam.
Die Antonia Moser zu Islamwissenschaft. Der Auskunft gegeben hat Maurus Reinkowski. Er ist Professor am Orientalischen Seminar an der Universität Basel. Es ist Ihre Seis. Zwischenhalt, es ist 12 Minuten vor 7. Thank you. Glocke, klar, die Stimme. 10:07 der Zwischenhalt jetzt mit der Glocke von der Heimat Pontresina im Kanton Graubünden, die reformierte Kirche. Vor 111 Jahren ist ein erfolgreicher Schweizer Heimatroman veröffentlicht worden, der sogar in Deutschland bis Ende des Zweiten Weltkriegs zu den 30 Top-Büchern gehört hat. Der König der Bernina vom Zürcher Schriftsteller Jakob Christoph Heer. Die Geschichte und die Hauptfigur spielt vor allem auch in Pontresina im Oberengadin. Und so hat der Ort dank dem Bestseller schließlich einen Haufen Touristen angelockt, die mit eigenen Augen die Schauplätze dieser spannenden Erzählung wollen geniessen und sehen. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts ist Pontresina an der Berninastrasse im obersten Seitental des Engadin ein bescheidenes Bergdörfli gsi. Mittlerweile bricht die Tourismusstatistik von einer 500.000 Übernachtungen pro Jahr. Und das tönt schier unglaublich. Nachdem man weiss, dass im 16. Jahrhundert der Einwohner verboten war, Fremde länger als einen Tag und eine Nacht zu beherbergen. Und gleich war es dann aber ein Auswärtiger, der damals den Anstoss gegeben hat zu einer fundamentalen Neuausrichtung. Der damalige Bischof von Capodistria hat nämlich aus seiner italienischen Heimat müssen flüchten, weil er sich dem neuen Glauben zugewendet hat. Und unter dem Eindruck von seiner offensichtlich überzeugenden Predigt ist Pontresina als erste Gemeinde im Oberengadin damals zur evangelischen Konfession übertreten. Die heutige Dorfkirche ist ein barocker Längsbau mit einem mächtigen Turm, gekrönt von einer eleganten zwiebelförmigen Haube. Zu hören sind jeweils 4 Glocken, 3 davon stammen aus der Güsserei Theus von Felsberg und eine Inschrift, die lautet so: Bei Freude und Leid ertönt meine helle Stimme. Gott sei Ehre, der euch Frieden gibt. Das sind Glocken von der reformierten Kirche Pontresina. Thank you. Das sind die Glocken von der reformierten Kirche zu Pontresina im Kanton Graubünden. Und das war der Zwischenhalt auf der RS1. 6:02, nach der 7. gehen wir auf Zambutasien mit dem Simon und spielen ganz einen Haufen Runden für Junge, Jungbliebne und alle, die Freude und Lust haben an Überraschungen. Samstagabend um 7 Uhr, damit.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.